Deutschlandfunk. Der Tag.
Das hier war heute Morgen viel zu hören im Deutschen Bundestag. Eine Menge Applaus von SPD, Grünen und FDP. Es war die Regierungserklärung von Olaf Scholz, seine erste als Bundeskanzler. Über diesen Auftritt hören wir gleich mehr. Ich habe mit meinem Kollegen Stefan Dethchen gesprochen. Der hat da heute im Bundestag genau mitgehört und er hat sich bei dieser Sitzung so einige Gedanken gemacht. Unser zweites Thema heute ist das Urteil im sogenannten Tiergartenmord. Das war ja ein Verbrechen mitten in Berlin vor 2 Jahren. Und der Täter war ein russischer Geheimdienstmitarbeiter. Davon war heute auch das zuständige Gericht überzeugt. Lebenslange Haft hat er bekommen. Aber weil es ein Geheimdienstmord war, ist die Geschichte damit vermutlich nicht vorbei. Sebastian Engelbrecht erklärt uns das genauer. Alles an diesem Mittwoch, dem 15. Dezember 2021. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. 16 Jahre lang haben wir Regierungserklärungen immer nur von Angela Merkel gehört. Heute war es jetzt das erste Mal für ihren Nachfolger, für Olaf Scholz. Sein erster großer Auftritt als Bundeskanzler im Bundestag. Seine erste Regierungserklärung. Stefan in Berlin, grüß dich.
Hallo Tobias.
Also Olaf Scholz heute im Bundestag. Was war dein Eindruck von diesem Auftritt?
Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also viel Kontinuität in der Kanzlerrolle. Also es gibt ja viele, die fanden, die Regierungserklärungen von Merkel seien, naja, ich weiß nicht, langweilig, nicht besonders von Esprit gesegnet gewesen. Sie sei keine große Rhetorikerin gewesen. Und ich glaube, viele von denen, die das gesagt haben, die werden nach diesen fast 1,5 Stunden Regierungserklärung von Scholz anfangen, sich nach Merkel zurückzusehen. Also ich würde mal sagen, der Scholz-O-Mat is back. Ich kann mal ein Beispiel rausnehmen. Das war eigentlich ganz interessant, das Ende, als er auch nochmal deutlich gemacht hat, an wen er sich in diesem Ton adressiert, nämlich an die, die er immer wieder ja jetzt die normalen Leute nennt und die sich, so sagte er das, mit folgenden Fragen an ihn wenden.
Geht das alles gut aus für meine Familie, für meine Kinder, für ganz normale Leute wie mich? Meine Antwort, die Antwort der Bundesregierung ist sehr klar. Ja, das kann gut ausgehen und ja, das wird auch gut ausgehen. Wir nehmen die Herausforderung unserer Zeit an und wir sind zuversichtlich, wir werden sie bewältigen.
Also man kann sagen, das ist das Scholz'sche, wir schaffen das. Aber ich würde sagen, das ist auch die Beruhigungsrhetorik, die wir von Angela Merkel kennen. Die Rhetorik, die er mal den Titel Mutti eingetragen hat. Und ich glaube, man kann mal überlegen, ob man jetzt den Titel Vati allmählich mal in den Raum stellt.
Also es kommt nicht so richtig rüber, dieser zumindest das, was er inhaltlich meint, dass er Leute abholen will, kriegt er irgendwie nicht rübergebracht. Und es klingt auch immer so ein bisschen, als wäre er, als müsste er seine Stimme irgendwie zurückhalten, als dürfte er nicht zu, auf keinen Fall überschwänglich wirken oder in irgendeiner Form emotional.
Ja, sicher. Das ist das, was wir kennen. Das ist die Kanzlerrolle, die Angela Merkel geprägt hat. Und man muss ja sagen, also Scholz ist ja nicht so, dass er wenig gesagt hätte, der hat lange gesprochen, aber das war ein Referat des Koalitionsvertrags, den hätte er auch vorlesen können. Mhm. Das war auch unser Eindruck hier im Hauptstadtstudio, da ging es dann, wir kommunizieren ja gerade viel so über unsere internen Messenger-Dienste und dann liest er gerade den Koalitionsvertrag vor oder wie? Und es war insofern wirklich nicht so, dass er das als Gelegenheit nimmt, jetzt irgendwie einen Akzent zu setzen. Hätte er ja tun können in besonderer Weise. Man muss ja nochmal daran erinnern, das ist die Regierungserklärung, zu der er verpflichtet ist, weil er dann während der noch laufenden Debatte dann losgeflogen ist nach Brüssel, wo ja dann jetzt der Gipfel der östlichen Partnerschaft beginnt und dann am Donnerstag EU-Gipfel, sein erster europäischer Rat als Regierungschef. Und da gibt es ja auch einige Dinge herauszuarbeiten, aber das ist völlig legitim. Das hat Angela Merkel in ihren Regierungserklärungen gerade in der ersten natürlich auch so gemacht, dass man nochmal ein Regierungsprogramm insgesamt so vorstellt. Aber Scholz hat eben da natürlich auch nochmal ein Rollenverständnis deutlich gemacht des Kanzlers, der eben im Ton ausgesprochen moderat ist, der keine Ecken und Kanten bietet, der, ich würde sagen, seine Rolle da in den öffentlichen Auftritten im Sinne einer solchen Beruhigung eigentlich versteht, vielleicht gerade in diesen Zeiten.
Ja, Stefan, und dann gibt es immer auch noch diesen Vorwurf, zumindest höre ich den häufiger von deinen Journalistenkollegen in Berlin, dass Scholz eigentlich Fragen nie so richtig beantwortet.
Ja, das hat uns und viele, die vorher, weil sie sich nicht speziell mit Finanzpolitik oder so beschäftigt haben, die das noch nicht so kannten, das ist uns in der Tat aufgefallen, dass Scholz jemand ist, und wir wussten das, wir hatten ihn ja auch hier im Hauptstadtstudio schon zu Interviews, dass er jemand ist, der eben nicht dafür bekannt ist, den man nicht dafür rühmen kann, dass er Fragen punktgenau beantwortet, sondern dass er Fragen als Vorlagen nimmt, sagen wir mal, Textbausteine in den Raum zu stellen und dann am Ende vielleicht sowas wie eine Frage zu geben. Der Kollege Klaus Remme hat es damit neulich jetzt mit einer Frage bis in die Heute-Show geschafft, als Scholz hier in der Regierungspressekonferenz, in der Bundespressekonferenz gewesen ist, nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages mit Lindner und Habeck, und der Klaus dann zum dritten Mal die Nachfrage gestellt hat, wie Scholz denn es nun mit dem im Raum stehenden politischen Boykott der Olympischen Spiele in Peking handhabt. Die Frage ist schon zweimal gestellt worden und Klaus hat sie dann schriftlich von außen eingereicht, und das machen wir zurzeit auch über Online-Systeme da in der Bundespressekonferenz, weil die Frage zweimal nicht beantwortet wurde, jetzt zum dritten Mal, und das hat Tim Sandivani, der Kollege im Vorstand der Bundespressekonferenz, der die Sitzung leitete, dann vorgelesen, und diese Szene konnte man dann in der Heute-Show bewundern. Ich glaube, irgendjemand sagte auch in der Anne-Will-Talk-Runde sei das auch eingespielt worden, die Szene.
Ja, ja, ich erinnere mich. Stefan, meinst du, dass Olaf Scholz mit diesem Stil in den nächsten 4 Jahren durchkommt?
Naja, es ist ja erwiesen, und da kann man eben auf Angela Merkel, die er sich ja, man kann es nicht anders sagen, zum Vorbild genommen hat, verweisen. Die hat diesen Stil perfektioniert, dass sie gesagt hat, die Angela Merkel hat mal ein Beispiel verwendet in verschiedenen Gesprächen, deshalb kann man das, glaube ich, auch zitieren, wo sie gesagt hat, sie hat verstanden, dass Politiker nicht nach der Präzision ihrer Erklärungen beantwortet werden, nicht nach der Schärfe der Thesen, die sie in den Raum stellen. Sie hat einen Vergleich gezogen. Mit Politikern ist das so wie mit einem Handwerker. Wenn die Waschmaschine nicht läuft, dann holt man einen Handwerker, und sie hat das dann so szenisch geschildert und hat gesagt, dann schaut man dem so von hinten auf den Rücken, während er da vor einem kniet und an der Waschmaschine rumschraubt. Und man will von dem eigentlich gar nicht so genau wissen, an welchen Ventilen der da jetzt rumdreht und was da genau kaputt ist, sondern man will wissen, dass das Ding am Ende wieder funktioniert. Und wenn es wieder läuft, dann bestellt man ihn auch wieder. Und so sei das in der Politik. Übrigens, interessanterweise hat Merkel mal gesagt, dass sie das aus einer Studie gelernt hat, die der damalige SPD-Vorsitzende Platzek in Auftrag gegeben hat. Und der hätte ihr das mal erzählt, dass es da eine interessante Studie über Wählerverhalten in unserer Zeit gibt. Und das hätte sie sich kommen lassen, und dann hätte sie kapiert, wie es läuft.
Okay, müssen wir im Blick halten, wie Olaf Scholz diesen Stil vielleicht noch weiter perfektioniert. Lass uns nochmal zurückgehen auf das, was da jetzt heute passiert ist im Bundestag, beziehungsweise was da noch alles passiert rund um Olaf Scholz. Er ist ja, du hast das schon gesagt, er ist dann anschließend gleich, beziehungsweise noch während der Sitzung, schon aufgebrochen in Richtung Brüssel zu den Beratungen dort. Was ist denn eigentlich bekannt darüber, wie er sich europapolitisch aufstellt, auch im Kanzleramt, wer ihm da sozusagen Informationen weitergibt, mit wem er sich da berät?
Das ist interessant, weil er jetzt in der Tat sich da personell auch aufgestellt hat im Kanzleramt. Er hat aus dem Finanzministerium seinen Staatssekretär Cookies mitgenommen. Das ist ein interessanter Typ, lange in der SPD, schon bei den Jusos gewesen. Dann ist er in die Finanzbranche gegangen, war Investmentbanker, ich hoffe, ich bezeichne das jetzt richtig, und dann von Scholz ins Finanzministerium geholt worden. Das hat damals schon für Aufmerksamkeit gesorgt. Sehr smarter Typ, würde ich mal sagen. Wir haben den auch hier jetzt kennengelernt, in seiner neuen Rolle schon. Und der ist jetzt zuständig in der Rolle eines Staatssekretärs, das ist aufgewertet worden, für diese europapolitischen Aufgaben. Das ist eine sehr zentrale Rolle im Bundeskanzleramt. Und dann gibt es die Abteilung, also einen Rang tiefer, die Abteilung Außenpolitik. Die leitet Jens Plötner, ein Diplomat, der im Auswärtigen Amt gewesen ist, von da jetzt ins Kanzleramt drüber gewechselt ist. Und das ist sozusagen das Europa- und außenpolitische Kernteam, mit dem Olaf Scholz jetzt nach Brüssel fliegt zum ersten Mal.
Okay, Stefan, dann will ich gern noch einmal mit dir ganz genau in den Bundestag reinschauen. Da steht heute nämlich neben Olaf Scholz auch die AfD im Mittelpunkt einiger Auseinandersetzungen. Wir haben jetzt, werden heute Nachmittag, während wir hier sprechen, ist es kurz vor zwei. Wir werden am Nachmittag noch die Entscheidung haben um den Vorsitz im Innenausschuss. Den will die AfD gerne haben. Sie hat sich da versucht, den Zugriff zu sichern. Das wird alles passieren, sozusagen nach unserem Redaktionsschluss hier. Das werden wir uns dann morgen anschauen können. Wir haben aber außerdem einen Streit im Bundestag, der schon längere Zeit andauert. Die FDP will nämlich nicht länger neben der AfD im Bundestag sitzen, sondern sie will da sozusagen Plätze tauschen mit der CDU. Aber die CDU, also die Unionsparteien, die wehren sich dagegen. Warum denn eigentlich?
Ja, werden. Also sie protestieren jedenfalls. Das ist ein Vorhaben, das seit langem bekannt ist. Die FDP will raus aus dieser Nachbarschaft mit der AfD. Die haben auch immer sehr eindrucksvoll erzählt, wie das ist, wenn man da so auf Tuchfühlung im Plenarsaal neben der AfD sitzt und dann zum Teil ja hört, was wir auf der Zuschauer auf der Pressetribüne oder an Fernsehschirmen gar nicht mitbekommen, was da so alles an Zwischenrufen, an Randbemerkungen aus der Tiefe der AfD-Fraktion herauskommt. Da haben die wirklich drunter gelitten. Von daher ist das verständlich, dass die da weg wollen aus dieser Schmuddelzone des Parlaments sozusagen. Aber in der Tat, jetzt macht die neue Koalition ernst. Die FDP hat das eingebracht in die Ampelkoalitionsverhandlungen und jetzt soll morgen exekutiert werden, ein Mehrheitsbeschluss des Bundestages, der die FDP in die Mitte, die CDU dann und die CSU ein Stück weiter nach rechts in die Nachbarschaft zur AfD rückt. Das hat die CDU-Leute jetzt wirklich empört und das setzte sich noch drauf auf eine Empörung in der Union, auch über das, was die erlebt haben bei der Übernahme von manchen Ministerien durch SPD-Ministerinnen, muss man sagen, besonders Christine Lambrecht stand da ja in der Kritik, weil die in einer sehr, na sagen wir mal, hemdsärmeligen Weise den beamteten Staatssekretär von Annegret Kramp-Karrenbauer Hofe rausgeschmissen hat und dem gesagt hat, dass der jetzt innerhalb, noch bevor Lambrecht überhaupt ins Ministerium kam, offenbar sein Büro räumen sollte. So ist das berichtet und wohl auch durchgeführt worden. Das führte dazu, dass Annegret Kramp-Karrenbauer ja nicht zur offiziellen Amtsübergabe mit militärischem Zeremoniell erschienen ist, weil sie sich da so rüde behandelt fühlte. Und Ralf Brinkhaus, der Fraktionschef der Union, hat das in seiner Rede nochmal aufgegriffen und mit diesem Thema der Sitzordnung verknüpft.
Sie können zeigen im Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ministerien, die nicht ihr Parteibuch haben. Und Sie können es auch dadurch zeigen, dass Sie die 70 Jahre alte Sitzordnung in diesem Parlament respektieren und nicht mit Ihrer Mehrheit umwerfen.
Ja, das werden die aber morgen tun. Die Ampelkoalition hat die Mehrheit im Bundestag. Die haben heute oder haben jetzt einen Antrag eingebracht auf Änderung der Sitzordnung. Und was die Union besonders empört hat, ist, dass der jedenfalls nach dem Willen der Ampelparteien ohne Debatte behandelt werden soll morgen am Ende der Sitzung. Da werden wir sicherlich nochmal zumindest eine Geschäftsordnungsdebatte erleben. Die Union wird versuchen, das zumindest auf offener Bühne streitig zu stellen. Verhindern kann sie es nicht, weil sie die Mehrheit nicht hat.
Okay, das werden wir uns dann alles morgen genauer ansehen. Bis hierher vielen Dank, Stefan. Danke dir. Und wir hatten heute in Berlin außerdem ein Urteil in einem Mordprozess. Es geht um den sogenannten Tiergartenmord vor 2 Jahren. Insgesamt eine Geschichte und auch ein Verbrechen, das noch einiges an Folgen nach sich ziehen dürfte. Der Mörder war nämlich ein Mitarbeiter des russischen Inlandsgeheimdienstes und das Kammergericht in Berlin hat ihn heute zu lebenslanger Haft verurteilt. Sebastian Engelbrecht war für uns heute im Gericht dabei und er hat mir vorhin zuallererst nochmal erzählt, wie dieser Mord vor 2 Jahren abgelaufen ist.
Dieser Mord hat sich ereignet am 23. August 2019 im kleinen Tiergarten. Das ist ein Park ganz in der Nähe des Gerichtsgebäudes, wo jetzt diese Verhandlung stattgefunden hat, gerade mal 150 Meter von dem Gerichtssaal entfernt. Und es ist so gewesen, ein Mann ist mit dem Fahrrad in diesen Park gefahren und hat auf einen anderen gezielt, der da lang ging. Das war nämlich Selimkhan Khangoshvili. Der war auf dem Weg zum Freitagsgebet. Ein Georgier tschetschenischer Herkunft, der früher im Zweiten Tschetschenienkrieg für Tschetschenien gekämpft hat. Und der Mann, der dann auf dem Fahrrad ihm begegnete und ihn abgepasst hat in dem Park, das war ein Mensch, wie das Gericht jetzt festgestellt hat, Vadim Krassikow, ein Mitarbeiter des FSB, des russischen Inlandsgeheimdienstes. Er hat von hinten auf ihn zunächst geschossen, also ihm eine Kugel in den Rücken gejagt. Dann ist er von dem Fahrrad abgestiegen, beziehungsweise er ist dann bei einem zweiten Schuss, den er von dem Fahrrad aus abgegeben hat, vom Fahrrad gefallen, hat sich dabei Verletzungen zugezogen, ist dann noch einmal zu dem Opfer, das auf dem Boden lag, gegangen und hat von hinten in den Kopf des Opfers geschossen. Und dann hat er sich, und das ist sehr wichtig, zur Spree begeben. Und am Spreeufer hat er sich umgezogen, eine Perücke ausgezogen, die Tatwaffe in eine Tüte getan, hat das alles in die Spree geworfen, hat auch das Fahrrad, mit dem er geflohen ist, in eine Tüte getan. Vielmehr nicht in eine Tüte getan, sondern hat es in die Spree geworfen und hat dann wollte dann einen Elektroroller nehmen, um zu fliehen. Dabei ist er aber beobachtet worden bei dieser Vernichtung der Spuren von zwei Männern, die ihn beobachtet haben und sofort die Polizei angerufen haben. Und diese zwei Männer, die zufällig so geistesgegenwärtig waren, haben letztlich über das Schicksal entschieden, nämlich, dass Vadim Krassikow wenige Minuten nach der Tat am Spreeufer in Berlin gefasst worden ist.
Und nach dieser Festnahme bei den dann folgenden Ermittlungen, was ist dann über ihn bekannt geworden?
Er hat vorgegeben, er wäre Vadim Sokolov, er wäre ein unbescholtener Bürger, er wäre auf einer touristischen Reise gewesen, hätte Fotos in Berlin gemacht. Das war seine Alias-Identität, wie das Gericht heute befunden hat. Seine Identität, die der russische Staat ihm zur Verfügung gestellt hat. Der russische Staat hat ihm einen Monat vor der Tat einen Pass ausgestellt und mit diesem Pass ist er dann gereist, erst nach Paris, dann nach Warschau und dann von Warschau nach Berlin, hat dort überall touristische Fotoaufnahmen gemacht, hat sich sozusagen als der perfekte Europatourist gegeben und mit dieser falschen Identität ausgestattet ist er, auch mit einem guten Spesengeld, ist er dann gereist nach Berlin. Allerdings, die Spuren verlieren sich etwas, wie er genau von Warschau nach Berlin gekommen ist, das haben die Ermittler nicht herausfinden können. Das Gericht, und das ist entscheidend, hat heute befunden, dass er nicht dieser Vadim Sokolov ist, sondern aufgrund von Zeugenaussagen, vor allem eines ukrainischen Zeugen, nämlich seines Schwagers V., dass es sich um Vadim Krassikow handelt. Und dieser ukrainische Schwager hatte im Oktober auch klar ausgesagt, dass sein Schwager für den FSB gearbeitet hat, nämlich für die Einheit Wimpel, das ist eine spezielle Einheit des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB. Da hat sich also der Richter ganz eindeutig dem Plädoyer des Generalbundesanwalts angeschlossen und gesagt, dieser Täter ist der Agent des Inlandsgeheimdienstes FSB und der hat ja einen politischen Mord ausgeführt im Auftrag der russischen Regierung.
Und warum sollte dieser Mord ausgeführt werden? Was war sozusagen mit dem Opfer, dass es in das Visier des russischen Geheimdienstes gekommen ist?
Das Opfer kam zwar aus Georgien, ist aber tschetschenienstämmig und lebt im Pankisi-Tal in Georgien, dort, wo sich eine tschetschenische Minderheit immer noch befindet. Und im Auftrag dieser tschetschenischen Minderheit hat er sich im Zweiten Tschetschenienkrieg, dieser Selimkhan Khangoshvili, beteiligt an dem Kampf der Tschetschenen gegen die Russen. Das war in den Jahren 2000 bis 2004 und die Russen sagen übrigens, Präsident Putin selbst hat das bei einer Pressekonferenz im Dezember 2019 sogar gesagt, als er angesprochen wurde von einem Spiegel-Journalisten auf diesen Fall. Er hat gesagt, dass dieser Mann zuständig sei für, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl, 80 oder 90 Opfer im Rahmen einer sogenannten Aktion in diesem Tschetschenienkrieg. Das heißt, aus russischer Sicht ist das nicht irgendein unbescholtener Bürger, sondern aus russischer Sicht ist das ein Terrorist. Und wie der Richter heute auch hervorgehoben hat, gibt es in Russland ein Gesetz. Mit Erlaubnis des russischen Präsidenten ist es erlaubt, einen Terroristen, wo auch immer, den der russische Staat als Terroristen empfindet oder bezeichnet, zu töten. Das ist eine legitime Haltung. Und der Richter hat einfließen lassen in sein heutiges Urteil, wenn er auch nicht gesagt hat, dass das sozusagen ein wasserdicht wäre oder ein Indiz wäre für die Schuld des russischen Staates, für die Urheberschaft, wie er sagte, des russischen Staates. Er hat darauf hingewiesen, dass der Präsident Putin bei dieser Pressekonferenz Changosjvili ausdrücklich als Terroristen bezeichnet hat, sozusagen als Hintergrund dieser Tat, was noch einmal zusätzlich zu den Indizien sehr wahrscheinlich macht, dass der Krassikow ein entsandter FSB-Agent Russlands gewesen ist.
Haben denn die russischen Behörden in irgendeiner Form bei diesem Gerichtsverfahren mit den deutschen Ermittlern zusammengearbeitet?
Eben überhaupt nicht. Sie haben bei einem Rechtshilfeersuchen, wie der Richter heute gesagt hat, ganz minimale Angaben gemacht, die aber das Gericht nicht weitergebracht haben. Wer kooperiert hat, waren die ukrainischen Behörden. Und die ukrainischen Behörden haben eben nicht nur viele Fotos geliefert, sie haben Hausdurchsuchungen gemacht, sie haben Zeugen aufgespürt, sie haben die Zeugen dann auch nach Berlin geschickt zum Prozess, was dann sehr entscheidende Aussagen gewesen sind. Ich erwähnte schon den Zeugen V. Die ukrainischen Behörden haben in hohem Umfang kooperiert, jetzt könnte man sagen, natürlich aus politischem Interesse, um ihrem großen Gegner, nämlich den Russen, zu schaden. Insofern wird dieses Urteil natürlich nicht nur im Blick auf die deutsch-russischen, sondern auch auf die russisch-ukrainischen Beziehungen eine Auswirkung haben.
Da können wir gleich noch kurz drüber sprechen. Ich würde dich da ganz gerne noch mal fragen. Es war ja dann offenbar ein, wie man so immer sagt, ein Indizienprozess. Das heißt, der Beschuldigte bestreitet alles bis zum Schluss, auch jetzt noch. Und trotzdem sagt der Richter, du hast eine andere Identität als die, die du angibst. Du bist eigentlich ein anderer. Wie kann sich das Gericht da wirklich so hundertprozentig sicher sein?
Das Gericht hat sich festgelegt, vor allem wegen des Zeugen V. Der Zeuge V hat Fotos in seinem Album gehabt, einem Familienalbum. Der Zeuge V ist ein Schwager von dem Krassikow, dem Angeklagten. Und es gab nun eine Fülle von Fotos, die beiden zeigen, sowohl diesen Zeugen als auch den Angeklagten bei üblichen Familientreffen. Und hinzu kam die Aussage des Zeugen V, es handle sich bei diesem Schwager, den man hier auf den Fotos sehe, um den FSB-Geheimdienstagenten Krassikow. Das heißt, dieser Schwager hat ihn maximal belastet und das ist die entscheidende Aussage. Das ist deshalb problematisch, weil dieser Schwager 3 Monate vor der Aussage im Tiergartenmordprozess genau das Gegenteil gesagt hatte und deshalb macht ihn das natürlich unglaubwürdig. Deshalb hat der Richter beim zweiten Mal ihn auch besonders kritisch befragt. Allerdings sind die Fotos ein erdrückend starker Beweis, den man nicht einfach wegdeuteln kann, dass es sich hier um Vadim Krassikow handelt. Er hat auch immer erzählt, dieser V, dass Krassikow nicht geredet habe über seinen Beruf, weil er eben Geheimdienstagent ist und darüber der Familie nichts berichten konnte. Das passt zusammen.
Gut, und jetzt hat dieser Vadim Krassikow heute also eine lebenslange Haftstrafe in Deutschland als Strafe bekommen. Ein russischer Geheimdienstmann also in Deutschland im Gefängnis, lebenslang. Da können wir doch davon ausgehen, das wird mit Sicherheit einige politische Folgen haben, oder?
Das muss politische Folgen haben. Die Frage ist, ob das deutsch-russische Verhältnis überhaupt noch zu verschlechtern ist, ob es überhaupt noch möglich ist, dass weitere Sanktionen Deutschlands gegen Russland oder umgekehrt Zorn Russlands gegen Deutschland wegen dieses Urteils sich irgendwie materialisieren kann in einer Weise politisch. Das ist vollkommen offen. Sicher ist nur, dass die ohnehin sehr stark kriselnden Beziehungen noch stärker kriseln werden und dass das natürlich eine Angelegenheit ist, von der wir wissen, dass Präsident Putin sie nicht beiläufig zur Kenntnis nimmt, sondern dass es eine Angelegenheit ist, die er ganz genau beobachtet hat. Er hat bei einer Pressekonferenz im Dezember 2019 4 Minuten am Stück darüber gesprochen, auf diese Anfrage des Spiegeljournalisten. Er ist ganz genau im Bilde und wenn man dem Gericht folgen kann, dann war es Putin selbst, der diesen Mord befohlen hat. Insofern, ich will jetzt nicht spekulieren darüber, was Herr Putin tun wird, aber es trifft ihn empfindlich, dieses Urteil. Und die ganze Argumentation des Richters, die übrigens sehr wasserdicht gewesen ist, trifft ihn sicherlich auch empfindlich. Hier hat der FSB natürlich einen Agentenmord, könnte man sagen, sehr unprofessionell oder auch zum Glück unprofessionell Glück im Unglück ausgeführt, denn so ist dieser Mann gefunden worden. Und natürlich wird es auch Auswirkungen haben, dieses Urteil, auf die russisch-ukrainischen Beziehungen, denn die Ukraine haben die entscheidenden Informationen geliefert, die dann zur Verurteilung führen konnten.
Lebenslang also heute das Urteil gegen den Angeklagten im Tiergarten-Mordprozess in Berlin. Sebastian, danke dir vielmals für diese Erklärung und Einschätzung. Dankeschön.
Sehr gern.
Das war's für heute hier bei der Tag an diesem 15. Dezember 2021. Morgen ab 17 Uhr sind wir wieder da, wie immer montags bis freitags in der DLF Audiothek App, bei Spotify, iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke und ciao.